und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Heute geht es um Geister, etwas, das ja in China immer wieder auftaucht. Und das meine ich jetzt nicht nur in der spirituellen Welt, sondern natürlich vor allem auch in der Wirtschaft und in der Gesamtbetrachtung. Ganz bekannt sind ja die Geisterstädte. Darüber habe ich aber schon mal gesprochen in einer anderen Episode. Also wenn dich das interessiert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust in meinem Buch nach, was im Herbst rauskommt, denn da habe ich das nochmal aufgegriffen. Oder in der Episode vom 8. November 2025, Chinas Geisterstädte, Symbol einer tickenden Zeitbombe? Fragezeichen. Heute geht es um andere Geister, und zwar um Geistershops und Geisterrestaurants und was die genau für China und für seine Lieferökonomie und auch für die Verbraucher bedeuten, ist extrem spannend. Denn ausgerechnet China, das ja so hoch digitalisiert ist und vieles überwacht, hat in diesem Bereich extreme Probleme und hier wirklich ein ganzes Schattennetzwerk aufgebaut, das jetzt aber sozusagen ein bisschen zerbricht, und das ist ja in dem Fall positiv. Also, was genau sind Geisterküchen und Geistershops? Also wenn ich jetzt irgendwie auch möglicherweise zwischen dem Englischen und Deutschen her switche, so wie jetzt auch switchen, wisst ihr Bescheid. Ich versuche es aber möglichst in Deutsch zu machen. Also Geisterküchen und Geistershops. Wobei Shops ja auch schon wieder. Ja, sagen wir mal Geistergeschäfte. Okay, also. So, Geisterküchen sind weniger problematisch. Was sind das? Das sind eigentlich richtige Küchen, also größere, nicht super industriell, aber größere Küchen. Die haben ganz normale Adressen in China, normalerweise eine Lizenz. Und sind kein gleiches Restaurant, sondern sie produzieren Essen bzw. kochen Essen und das wird dann direkt an den Kunden geliefert, der bestellt. Also es gibt keinen Gastraum, es sind meistens, ich habe das in Shenzhen mal gesehen, das sind meistens so, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Leute vielleicht, die da drin kochen. Und aus Guangzhou kann ich das noch gar nicht, aber vielleicht ist mir es dort nie aufgefallen. Und dann habe ich was gesehen und dachte, oh, das sieht aber ganz gut aus. Und habe dann gemerkt, ja, das ist nicht für dich. Da kannst du nichts bestellen oder nicht essen. Da müsst du erst mal gucken, wo genau die hinliefern. Und da ist eigentlich soweit Transparenz da, weil die sind registriert und werden auch natürlich kontrolliert. Also in China kannst du nicht so ein Ding aufmachen und dann einfach die, sage ich mal, Hygiene rumfliegen lassen, wie du willst, sondern das wird natürlich auch dann kontrolliert von entsprechenden Behörden. Das Zweite sind dann die Geistergeschäfte und die haben ein etwas anderes Modell. Denn die sind im Prinzip rein digital sichtbar als Restaurant oder Geschäft in einer App, klassisch eine Lieferdienst-App, haben aber normalerweise keine physische Adresse angegeben, sind also kein wirklicher Betrieb. Warum? Ja, weil es sie auch gar nicht gibt, sondern sie haben eigentlich eine geliehene Lizenz und benutzen auch für die Darstellung online fremde Bilder meistens oder irgendwie mittlerweile wahrscheinlich auch KI-basiert. Der Unterschied für den Kunden ist, dass man bei den Geisterküchen eben genau weiß, wer produziert, woher kommt das Essen, und die sind auch kontrolliert, während bei den Geistergeschäften das fehlt. Da fehlen die Kontrollmechanismen. Es ist nicht klar, wer ist eigentlich der Produzent, wer ist hinten dran. Denn diese Geistergeschäfte, die gibt es, wie gesagt, nicht. Die gibt es nur digital und die lassen selbst produzieren. Kann auch sein, da liefert eine Geisterküche. Es liefert irgendein Restaurant. Man weiß es nicht genau. Offiziell für den Kunden, der denkt, er bestellt bei diesem Shop, den es aber nicht gibt. Und das ist ein Riesenproblem, weil dadurch zum einen für den Kunden natürlich sowas wie Betrug entsteht, zum anderen völlig die Regulierung fehlt und das auch, wie wir jetzt gleich sehen, zu Problemen geführt hat. Es gab da verschiedene Vorfälle. Ein ganz interessanter Fall war, als ein Mann eine Torte bestellt hat und dann bemerkt hat, dass irgendwas mit der Torte nicht stimmt, denn er hatte eine essbare Rose bestellt. Tatsächlich war dabei nur eine normale Rose drin und er hat es dann weitergeleitet. Normalerweise in China, das ist auch meine Erfahrung, wenn du Beschwerden hast bei irgendwas, ja, da kriegst du unfassbar schnell erstmal Service. Kann sein, dass es ein KI-Bot in erster Instanz ist, aber dann, wenn du es verlangst, bekommst du auch einen Mitarbeiter und sehr, sehr schnell bekommst du sogar ganz oft das Geld erstattet, ohne dass du was beweisen musst. Ich hatte sogar mal so einen Fall, das war im Nachhinein so ein bisschen unangenehm. Ich bestelle, ihr wisst es vielleicht, normal nie Essen, habe es einmal aber gemacht und habe das aber abgeholt dann und daheim gemerkt, dass es ja fehlerhaft war. Es war einfach nicht das Produkt, was ich hatte, habe dann aber Hunger gehabt, Und hab's dann selbst gegessen, aber gemerkt, es ist nicht wirklich meins. Hab dann ein Bild gemacht, was aber eigentlich nicht wirklich aussagekräftig war, und hab's an Meituan geschickt und mehr so nach dem Motto, ja, ich will halt nur melden, es war nicht wirklich richtig. Und die haben ohne irgendwelche Rückfragen das komplette Geld zurücküberwiesen. Ich hatte ja trotzdem irgendein Produkt, hat mich gewundert. Und was ich damit sagen will, ja, normalerweise ist kein Problem. Hier aber ist der Verbraucher mehr oder weniger auf seinem Schaden sitzen geblieben und hat es dann nochmal gemeldet, aber dann selbst natürlich jetzt nicht unbedingt die ganz große Hoffnung gehabt. Und wir reden ja über einen Kuchen oder eine Torte. Und das aber hat zu Untersuchungen geführt. Und die haben dann zum Beispiel einen Teil eines solchen Netzwerkes offengelegt. Denn dieses Geschäft zum Beispiel, von dem er das hatte, dieser Ghost Shop, der war irgendwie an 83 Standorten registriert, mit natürlich Scheinadressen, aber in Wirklichkeit hatte er gar nichts. Keine Geschäftslizenz, nichts. Keine physischen Geschäfte, überhaupt nichts. Und was hier passiert ist, dass es wahrscheinlich so um die 70.000 solcher Geisterverkäufer gibt, mit insgesamt, man schätzt, so fast 4 Millionen illegalen Transaktionen, die in einem gewissen Zeitraum, seitdem das so entstanden ist, ausgeführt wurden. Und dann merkt man natürlich, hier ist doch ein bisschen was hinten dran. Denn das Geschäftsmodell, um das nochmal zu erklären, ist folgendes. Ein Shop wird initiiert, ja, dann kannst du bei Meituan oder bei Alibabas Delivery App, die heißt ja Ölema heißt, bist du hungrig? Fragezeichen. Das wird dort aufgegeben und natürlich schön untermalt mit Bildern. Und wenn du jetzt einen Kuchen bestellst und Torten, warum nehme ich jetzt das Beispiel? Weil es eben das war, was es ausgelöst hat und weil wir hier natürlich über einen größeren Wert sprechen. Also für eine Nudelbox, ja, macht das wenig Sinn. Aber jetzt, warum das jetzt gerade bei großen Backwaren oder auch bei größeren Bestellungen, warum das relevant ist, wo so ein bisschen mehr Geld geht, das zeigt sich jetzt, wenn wir die Aufteilung sehen. So, und ich bestelle zum Beispiel meine Torte bei diesem Ghost Shop, denke, alles gut, der hat auch irgendwie sich gute Bewertungen ergaunert, erarbeitet, vielleicht auch verdient. Und was er jetzt macht ist, er guckt, wo er diese Ware, weil er selbst ja nicht produziert, am günstigsten herbekommt. Er geht sozusagen in eine Auktion rein. Und auch dafür, und das ist eben China, gibt es Drittanbieter. Also es gibt eine spezielle Plattform, die also in diese Liefer-App von Meituan zum Beispiel mehr oder weniger integriert ist, die aber nochmal separat funktioniert. Und dieser Ghost Shop macht jetzt nichts anderes, als zu sagen, hey, ich habe hier einen Auftrag, ich habe hier eine Torte, wer produziert mir diese am günstigsten? Und wer auch immer am günstigsten ist, der wird es dann am Ende liefern und so kommt es dann beim Kunden an. Fällt natürlich teilweise nicht auf. Wann ist es aufgefallen? Ja, dann, wenn Qualitätsmängel sind. Denn diese Shops da ganz hinten dran, die dann wirklich produzieren, die werden natürlich auch nicht so kontrolliert. Und das Problem ist auch, dadurch, dass allein schon dieser Motivationsmechanismus der niedrigen Preise hier so extrem wirkt, werden natürlich auch Kosten gedrückt und das eben auch auf Kosten buchstäblich der Zutat. Und da gab es auch Skandale, dass zum Beispiel auch Leute, die selbst es nicht wussten, die das in Auftrag gegeben haben und dann, ja, die haben teilweise ganze Gruppen, ich sage jetzt mal vergiftet, aber wo dann wirklich auch, sind wirklich viele im Krankenhaus am Ende gelandet. Und spätestens dann könnt ihr euch vorstellen, ja, dann passt es den chinesischen Behörden gar nicht. Um sowas mal aufzuteilen, also so ein Kuchen, so eine Torte, die kann ja schon auch mal richtig Geld kosten. Und in China sind das dann auch mal, gab es Beispiele für so, sag mal, 75 Euro, ja? So, und was dann passiert? Die Aufteilung ist ganz interessant. Der Produzent, der kriegt weniger als ein Drittel, also sagen wir mal so 20 Euro von den 75. Also der Kunde zahlt 75, der Produzent kriegt nur so 20, ja? Der Shop, also der Geisterladen, der bekommt so um die 40 Euro, ja, und die übrigen 15, davon gehen dann 10 an die Plattform, das wäre jetzt zum Beispiel Meituan oder Alibaba, und 5 Euro ungefähr landen bei dem Vermittler. Also das ist diese Drittanbieter-App, die den Ghost Shop mit dem Produzenten verbindet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Was also eigentlich entsteht oder was das Geschäftsmodell ist, jeder, der jetzt mit Börsen ein bisschen mehr zu tun hat, der wird jetzt schon einen Begriff im Kopf haben. Es ist Arbitrage, ja. Das heißt, ich mache mir unterschiedliche Kosten zunutze, weil ich eben weiß, der Produzent kann seinen Kuchen so nicht verkaufen. Ich mache vorne dran ein bisschen was und nutze eigentlich nur die unterschiedlichen Preise aus, ja. Nichts anderes ist das am Ende. Und ja, die Schwachstelle ist natürlich ganz klar. dass hier am Ende ein Betrug vorliegt, der in manchen Fällen gar nicht so schlimm für den Verbraucher sein muss, in vielen aber schon. Denn ja, die digitalen Plattformen, die erzeugen natürlich Vertrauen. Und wenn dann aber die Produktionskette dran immer undurchsichtiger wird, dann ist das eben eine problematische Situation. Und da hat China eingegriffen, spätestens nachdem es dann aufgefallen ist. Das Brisante daran ist, dass diese Plattformen wie Meituan, Alibaba und so weiter, die hatten Verträge mit diesen Drittanbietern abgeschlossen. Denen war das schon teilweise bewusst, was dort passiert. Vielleicht nicht in dem Ausmaß mit den Ghost-Shops und so weiter, aber die wussten sehr wohl, dass dort Drittanbieter sind, die letztendlich nichts anderes machen, als nach dem günstigsten Produktionsangebot suchen. Denn alle diese, sie sind so 6-7 Plattformen in China, die meisten gehören ja zu Alibaba, zu Meituan, ByteDance, JD, die waren alle hier involviert in diese eine Plattform. Und von daher kann man nicht sagen, ja, es war ihnen komplett unbewusst, was dort passiert ist. Ja. Und klar, für die Plattform ist natürlich unfassbar. Der Wettbewerb in China ist hier enorm. Ich merke das ja selbst, wenn ich dort bin, wie günstig alles scheint. Ein großer Teil davon, ja, der Druck auf alle Ebenen ausübt, ist eben diese Lieferökonomie. Und die Plattformen sagen, ja, wir brauchen an sich mehr Händler, denn mehr Händler bedeutet mehr Auswahl, bedeutet mehr Transaktion. Niedrigere Preise sind auch gut für uns, denn die bringen erstmal mehr Kunden. Wer am Ende die niedrigen Preise trägt hinten dran, ist uns ja erstmal egal. Wir wollen Volumen, Transaktion, Marktanteil. Zusätzliche Prüfungen, die wir ja wahrscheinlich gebraucht hätten, erhöhen dagegen die Kosten. Das kann das Wachstum bremsen. Man muss also diese Geistergeschäfte in dem Gesamtkontext betrachten, nicht nur isoliert, sondern sie zeigen, insgesamt sehen wir hier einfach den Wettbewerb auf allen Ebenen. Händlerakquise, Lieferzeiten, Provision, Zugangshürden, Endpreise, Marktanteile. All das gibt es hier auf allen Ebenen. Wirklich vom Produzenten bis zu den verschiedenen Vermittlern bis hin zur Lieferplattform. China hat reagiert, wie man sich es vorstellen kann, also die Behörden. Alle 7 großen Plattformen wurden belangt, aber die Strafen dafür waren relativ milde. Insgesamt 3,6 Milliarden Renminbi. Das ist nicht wirklich viel. Gut 500 Millionen US-Dollar für 7 Konzerne, die alle im Cash schwimmen. Pinduoduo musste mit Abstand am meisten zahlen. Die haben 1,5 Milliarden zahlen müssen. Danach kam Meituan, dann JD und Taobao fast gar nichts. Und das ist ja besonders interessant, wenn man weiß, wie die im Cash schwimmen. Wobei man auch sagen muss, natürlich hängt das alles damit auch zusammen, wie haben die kooperiert. Und wichtiger an dieser Stelle ist sicherlich, dass natürlich neue Vorgaben entstanden sind. Also die Plattformen müssen Lizenzen und Adressen prüfen, die Online-Listings und physische Betriebe müssen zusammenpassen und man hat da klare Ansagen gemacht. Und ich glaube auch China ist mittlerweile in so einem Modus bei sowas, dass sie ganz klar machen, dass sie das nicht akzeptieren werden, aber dass sie nicht wie vor ein paar Jahren hingehen und anfangen sofort die Geschäftsmodelle aufzubrechen oder Sanktionen auszusprechen, die dann die Investoren komplett verschrecken. Ich glaube, das zum Beispiel hat hier gar niemand so groß mitbekommen, denn insgesamt gab es ja mehrere Strafen und es gab Vorgaben und man hat auch insgesamt ja schon vor Monaten gesagt, hey, wir wollen diesen brutalen Preiskampf nicht in China, fahrt mal eine Stufe runter. Denn es ist ja so, dass es wie gesagt immer alle betrifft. Wenn ich jetzt zum Beispiel ständig Rabattaktionen mache, dann wird es ja auch an die Restaurants zum Beispiel weitergeben. Letzte Woche, erinnert ihr euch vielleicht, habe ich über Milchtee gesprochen, im weitesten Sinne zumindest. Und diese ganzen Ketten hatten letztes Jahr brutalen Margenproblem. Warum? Weil alle nur noch Rabatte gegeben haben. Und wer da nicht mitgespielt hat, der hat Marktanteile verloren. Wer mitgespielt hat, der hat auch was mit M verloren, nämlich Marge. Und da hat China auch ganz klar gesagt, das werden wir so nicht weiter tolerieren. Und in diesem ganzen Kontext kam dann eben sowas noch hoch. Natürlich gibt es dann auch bei sowas Gegentrends, die positiv sind, wo man aber auch aufpassen muss, dass nicht ausartet. In Hangzhou zum Beispiel, da gab es jetzt 20 Takeaway-Küchen, wo dann ganz transparent mit Live-Übertragung gezeigt wurde, wie die das Essen machen, konnte man sich anschauen. In anderen Provinzen hat man angefangen, KI-Modelle einzusetzen zur Küchenüberwachung, dass das Ganze besser integriert ist. Oder auch Lieferfahrer werden möglicherweise dafür belohnt, wenn sie als Whistleblower agieren, wenn sie also solche illegalen Restaurants melden oder aufdecken oder wenn sie einfach melden, wenn irgendwelche anrüchigen Sachen auftauchen. Das Paradox ist auch wieder klar. Wir haben ein Problem, das durch die Digitalisierung verursacht wurde. Und jetzt soll es durch noch mehr Technologie, durch noch mehr Daten und Überwachung gelöst werden. Kann aber funktionieren. Müssen wir mal schauen, ja. Also was der Fall wirklich mal wieder über China zeigt, ist, dass diese Ghost-Jobs eigentlich immer nur eine Mikroebene für irgendwas sind. Und China ist einfach auch ein Land der Macher und der Pragmatisten. Wenn es irgendwie so eine Lücke gibt und irgendeine Möglichkeit, dann wird das genutzt. Und dann ist es ja auch kein Einzelfall, sondern, ich habe es ja gesagt, wir reden von 70.000 solcher Shops, ja. Das Ganze ist in diesem ganzen System mit drin, was schon natürlich ein bisschen pervers ist, wenn man ganz ehrlich ist, ja. Es zeigt aber auch, dass der Staat den Unternehmen mehr Freiheit lässt, als man manchmal denkt, weil ansonsten wäre sowas gar nicht erst entstanden. Er lässt sie extrem aggressiv konkurrieren, zieht dann aber Grenzen, sobald Wettbewerb, gesellschaftliche rote Linien wie Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz, Marktordnung stark berührt oder zerstört. Und die Ghost Jobs am Ende sind, klar, krimineller Betrug, aber sie sind in einem Land wie China ein fast zwangsläufiges Nebenprodukt eines Plattformmarktes, in dem eben die Preise, die Geschwindigkeit und auch das Wachstum über Jahre sogar wichtiger waren als Kontrolle. Aber sobald das Ganze ausufert, wissen wir, Kontrolle in China wird es immer geben und die ist auch zu einem gewissen Grade positiv. Ich selbst muss sagen, ich bin ja in fast allen Werten investiert, war vor ein paar Jahren auch bullischer, was diese Lieferökonomie angeht. In vielen anderen Ländern wäre ich das auch noch. In China ist einfach so, dass der Wettbewerb so stark ist. Ja, aber ich bin trotzdem noch in den Unternehmen wie Meituan drin. In den anderen Unternehmen auch, aber eigentlich nie aufgrund der Lieferökonomie. Und früher war für mich der Burggraben bei Meituan sehr, sehr groß. Ich hätte nie gedacht, dass sie selbst nochmal so aggressiv dort reingehen. Ich sehe aber auch natürlich die ganzen Trends rund um dieses Thema, wie auch Drohnenlieferungen, wie Instant Delivery oder auch Integration in Bereiche wie Medizin und so weiter. Daher finde ich das nach wie vor sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Denke aber auch, das große Problem langfristig wird immer noch sein, dass einfach die Unternehmen so stark konkurrieren, dass die Preise für alle Beteiligten relativ niedrig bleiben. Und deshalb ist es auch ein Markt, wo man genau überlegen muss, ob man da reingeht oder nicht, ob man da investiert. Ich habe dort kleine bis moderate Positionen drin, würde aber jetzt, obwohl wir ja sowas wie ein Bottoming-out sehen, eine Bodenbildung, würde nicht übertrieben rein investieren, einfach weil ich die langfristige Perspektive rein unter der Rentabilität nach wie vor kritisch sehe. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. 切